Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Ich möchte in dieser kurzen Einführung nicht zu viel vorwegnehmen. Das wäre wirklich schade. Schließlich erzählt die Köchin und Gastronomin Sarah Wiener selbst am allerbesten von ihrem Leben. Und zwar ziemlich deutlich und sehr persönlich, wie Sie gleich hören werden. Sarah spricht mit derselben Leidenschaft und Innigkeit über Wildkräuter und Marillenknödel und Pfannen und Töpfe, mit der sie auch über Liebe und Schmerz redet. Das ist ein berührendes, offenes Gespräch, so viel kann ich vielleicht verraten, das aber auch immer wieder lustig wird und lehrreich. Natürlich lehrreich, schließlich weiß sie als ehemalige Fernsehköchin in unterschiedlichen Formaten so viel über Essen, über gute und gesunde Ernährung. Sarah, ich danke dir, dass du uns hier auf gut, sagt man auf gut Kerko?
Ja.
Willkommen heißt, Toast Hawaii ist heute also auf Tour gegangen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, 1,5 Stunden von Berlin entfernt ungefähr. Sag mal, als Köchin, muss man als Köchin selbst gerne essen oder hast du auch im Laufe deiner Karriere und deines Lebensweges Köchinnen und Köche kennengelernt, die das gut konnten, aber eigentlich gar nicht so gern gegessen haben?
Ich habe tatsächlich noch keine einzige Köchin kennengelernt, auch keinen Koch, der nicht gern isst. Das würde ich wirklich auch sehr merkwürdig finden, weil erst durch das Verbinden mit den Lebensmitteln und der Liebe zu den Lebensmitteln und der eigenen Gier und Lust entsteht ja oft etwas Großartiges.
Gier?
Ja, ich finde, so ein bisschen Gier gehört auch dazu. Schon so diese Vorfreude und, also gut, du siehst ja, wie ein Mensch kocht, was er für einen Charakter hat.
Ach.
Ja.
Aha, kannst du das schon mal erklären? Wir kommen wahrscheinlich über diesen ersten Satz gar nicht hinaus, weil sich das immer mehr aufdröselt. Was heißt das?
Ich schaue jemanden zu, wie er kocht, wie er Speisen zubereitet, vielleicht dann auch nochmal, wie er isst und kann dir sagen, ob es ein zurückhaltender, ein kontrollierter Mensch ist, ein leidenschaftlicher, ein gieriger, ein sinnlicher Mensch, ob... Ja, also ich finde, dass dieser Kochvorgang, jemanden zuzuschauen, wie er etwas anfasst und wie er etwas verarbeitet und wie er es vielleicht schneidet oder portioniert oder nochmal was dazu schmeißt oder legt oder hobelt oder pikiert vielleicht auch mit dem Skalpell, sagt extrem viel aus, wes Geisteskind du bist.
Aber ist nicht gerade auch die Gastronomie ein Geschäft, in dem oft die Zeit fehlt? Also wenn ich so in Großküchen, wenn man so Reportagen sieht oder so, da kann man davon ausgehen, es ist ein bisschen schöner gemacht, ein schöner ausgeleuchtet und so. Aber eigentlich muss es doch zack, 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 zack gehen.
Ja, das ist was anderes. Das sind aber meistens Kocharbeiter, würde ich sagen. Wenn du jetzt keinen Raum kriegst für deine eigene Kreativität und auch dich nicht mit dem Essen verbindest, sondern einfach das als Arbeit siehst und dann... was weiß ich, 50 Kilo Kartoffeln in gleich große Würfel schneidest, dann brauchst du eigentlich auch nicht Koch zu sein. Da könntest du auch wahrscheinlich viele andere Arbeiten machen. Aber ich rede jetzt von Köchen, die selber gern am Herd stehen und sich mit ihrem Werk verbinden. Mhm. Und dann siehst du schon da Unterschiede. Also Leute, die einfach wie wild gewordene Hornissen 50 Kilo Karotten in Julienne schneiden, kann zwar auch Spaß machen, macht mir auch Spaß, allein an so an den eigenen Wettbewerb, sich selber schneller oder besser oder genauer zu sein, sagt trotzdem etwas aus. Weil zum Beispiel, als ich 50 Kilo Kartoffeln geschält habe im Restaurant, hast du nie eine braune Stelle oder ein Aug gefunden. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht perfektionistisch. Ja, selber bin ich so eine kleine Schlumpserin, aber beim Essen werde ich... Also diesbezüglich mit den Details extrem akkurat. Du wirst wahrscheinlich bei mir keinen Spargel essen, der eine verholzte Stelle hat. Also da bin ich dann super picky, da bin ich dann extrem achtsam. Mit Lebensmitteln vielleicht manchmal achtsamer als mit mir selber.
Ah ja, okay. Und warum ist diese verholzte Stelle, warum ist dieses Auge denn dann so schlimm? Weil letztendlich bist du ja auch, denke ich jetzt mal, auch aufgrund deiner politischen Einstellung, du sitzt für die österreichischen Grünen im Europaparlament, du kennst dich gut aus mit extensiver Landwirtschaft, da kommen wir später noch drauf. Da ist doch eigentlich so dieses nicht perfekte Gemüse und die Stelle und das Auge und die verholzte, es ist doch alles gar nicht so schlimm, oder?
Nee, das ist was anderes. Also die Kartoffel mit drei Beinen, das ist ja eine Schönheit, ja, das Besondere, das Individuelle. Ein schlecht gespielter Spargel ist für mich eine Unachtsamkeit und wenig Respekt vor dem Lebensmittel. Das ist, das hat eine andere, einen anderen Kontext für mich. Also es kann gern verwachsen sein oder schief oder dünn oder dick, aber ich will das Lebensmittel dann so perfekt wie möglich behandeln. Das heißt aber nicht, für mich ist perfekt die Perfektion in der Küche nicht gleich große Stückeln zu schneiden. Auf einen Millimeter genau, sondern das Lebensmittel nach dem Charakter zu würdigen. Also keiner will einfach einen weißen Spargel essen, der schlecht geschält ist.
Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal zurück an den Anfang, weil es ist natürlich spannend, auch wenn das heute dein Leben nicht mehr ist, dein Leben ist heute anders, aber du bist entgegen der meiner Annahme auch, ich habe nochmal nachgeschaut, du bist gar nicht in Wien geboren, du bist in Wien aufgewachsen, aber du bist in Deutschland geboren worden, und zwar in Halle, aber nicht im ostdeutschen Halle, sondern wo ist das
in
andere?
Westfalen. In Westfalen. Es ist zwischen Bielefeld und München, da kommt die seit Generationen, alle Vorfahren mütterlicherseits her. Jetzt ist da niemand mehr, aber bis zu meiner Mutter waren da eben, also die weibliche Linie kam daher. Früher, vor 300 Jahren, waren das Hugenotten, die da ausgewandert sind. Und ich war zufällig, bin ich dort geboren worden, weil meine Großmutter dort gewohnt hat. Also ich war da nur eine Woche und dann ist meine Mutter mit mir nach Wien gegangen. Und meine beiden Geschwister, jünger und älter, sind beide in Wien geboren. Also es ist purer Zufall, dass ich da auf die Welt gekommen bin. Okay. Ich bilde mir ein, das musste so sein wegen der Astrologie, wegen den Sternen. Muss ich natürlich besonders bestrahlt werden. In Wien sind ja wahrscheinlich mit 1,9 Millionen Leuten drumherum.
Die hätten deine positive Strahlung vielleicht abgefangen und so hast du sie da auf diesem anderen. Das kann ich weiß nicht, wie dieser Satz jetzt zu Ende geht.
Wären so viele gleiche vielleicht gewesen. Aha. Ja, in Halle, in diesem Kaff.
Also kann ich mir nicht vorstellen. Ein bisschen kenne ich dich ja doch und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Art des doch sehr eigenwilligen Charakters, und zwar im wertneutralen und tendenziell eher positiven Sinne, sich irgendwie anders hätte entwickeln können. Auch deine Eltern sind Individualisten gewesen. Ich weiß gar nicht, leben deine Eltern noch?
Die leben beide noch. Mein Vater ist nach sehr vielen Jahren in der Wildnis von Kanadas jetzt in die Steiermark gezogen und arbeitet dort noch, auch intellektuell. Er ist ja ein großer Dichter und Denker und Intellektueller und hat da also zwar langsamer, aber überhaupt nicht geistig abgebaut. Mhm. Meine Mutter, die war ja oder ist, bleibt man ja lebenlang bildende Künstlerin, lebt in Wien und ist zwar körperlich ganz fit, aber sagen wir mal, wird jetzt langsam vergesslich.
Dein Vater hat im Grunde schon so ein paar Weichen Richtung Gastronomie, ich weiß nicht, gestellt. Also heute macht das nicht mehr, aber hatte das, glaubst du, Einfluss auf deinen späteren
Beruf? Auf jeden Fall. Ja? Das war ja die Initialzündung, weil er gesagt hat, du brauchst Geld, dann geh in die Küche und putz Salat. Und ich hatte zwar schon immer eine besondere Affinität zur Küche. Also ich habe bei meiner ungeliebtesten Lehrerin damals im Mädcheninternat einen Kochkurs gemacht, weil mich das interessiert hat mit 14. Und ich war schon immer begeistert von Grundnahrungsmitteln eben, vom Geruch, vom Knack, von der Form von einer Karotte, von einem Radieschen. Fand ich schon immer, hat immer mein Herz erfreut. Ich wollte immer einen Garten haben, der eigentlich essbar ist.
Aber du hast gar nicht alles gegessen als Kind. Du warst ganz schön krüsch, oder?
Das stimmt. Also gut, so Gemüse und so, das habe ich schon alles gegessen. Aber ich mochte keinen. Ich war auch jahrelang Vegetarierin. Ich mag bis heute eigentlich nicht wirklich Innereien. Ich mag keine Blauschimmelkäse. Als Kind war ich da picky.
Kohl, Kümmelkäse?
Kümmel schon. Kohl. Naja, also Wirsingrouladen, ja, Aber so, gut, jetzt muss man sagen, ich bin ja auch in so einer Mischung aufgewachsen von norddeutscher Küche von meiner Mutter und von meiner typisch wienerisch-tschechischen Küche von meiner Oma, die Tschechin ist, war. Also ich hatte so auch einen Misch von Küchen schon von klein auf, der wahrscheinlich auch meinen Horizont erweitert hat, aber dann doch, da muss man sagen, die norddeutsche Küche war gegenüber der wienerischen schon irgendwie, wie sagt man, sehr frugal und sehr, sehr überschaulich. Ja.
Gab es ein bestimmtes Erlebnis, das dich als Kind zur Vegetarierin gemacht hat?
Ich habe ja gelernt, dass die Erinnerungen lügen und dass man Stein und Bein schwört, das war so. Und wenn man Protokolle anschaut über 30 Jahren, dass die Leute sich komplett falsch erinnern und Dinge erfinden, die nie so waren. Insofern will ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich war ja als Kind auch auf dem Bauernhof in der Steiermark 1,5 Jahre lang und habe dort eine Kuhschlachtung, eine Hofschlachtung miterlebt. An das erinnere ich mich, also das ist jetzt auch keine Fantasie, sondern das weiß ich. Ich bilde mir ein, dass mich das dann auch mehr in die vegetarische Ecke gestoßen hat. Allerdings war ich da ja so klein und ich bin erst später Vegetarierin geworden. Also ich weiß nicht, wie das war. Ich fand auf jeden Fall irgendwann einmal Fleischessen grauslich. Mhm. Und mir hat's auch nicht geschmeckt. Ich fand die Konsistenz grauslich, ich fand alles grauslich. Und dann habe ich jahrelang vegetarisch gelebt, bis ich irgendwann einmal einen Hieper auf Fleisch hatte. Eigentlich nicht auf Fleisch, sondern auf ein Würstel. Also auf irgendwie diese billige Extrawurst, die wo wirklich alles zusammengefegte, was dann nicht verarbeitet wird in der Fleischerei, versenkt wird. Darauf hatte ich dann so einen Hieper und so bin ich, dann habe ich dann wieder angefangen, langsam Fleisch zu essen.
Du hast, kommen wir wieder an diesen Punkt, wo du sagst, du hast dann unbedingt kochen lernen wollen bei der ungeliebtesten Lehrerin im Mädcheninternat. Das hast du gesagt, weil das untermauern soll, wie wichtig es dir war, dass ja. Dort zum, obwohl sie so war, wie sie war.
Ja, ich konnte manche Lehrerinnen nicht leiden und die konnten mich auch nicht leiden. Insofern freiwillig einen Kurs zu machen bei jemandem, den man überhaupt nicht leiden kann, ist gerade für mich als junges Mädchen, die sowieso renitent und faul und undiszipliniert und sehr eigen war, dann nochmal so im Nachhinein noch mal was Besonderes war.
Du bist sehr früh sehr selbstständig gewesen. Du sagst auch jetzt schon, es gab Lehrerinnen, die dich überhaupt nicht mochten. Das zeugt ja auch von einem Charakter schon, dass du da schon polarisiert hast. Du wusstest offenbar, wer du bist, in etwa, was du wolltest. Du bist sehr früh von zu Hause abgehauen. Und jetzt kommt dieser Teil, den eine PR-Agentur nicht besser für einen erfinden könnte. Man stellt sich auf die Straße und trampt. Du bist irgendwie durch Europa, glaube ich, getrampt. Was war das für ein Weg?
Ich muss aber dich korrigieren, weil ich wusste nicht, wer ich bin und was ich wollte. Ich wusste nur sehr genau, was ich nicht wollte. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein, ich war ein sehr unglückliches, vernachlässigtes Kind, das schon viel erlebt hatte. Und ich weiß noch, ich war ja in 3 Schulen, erst im Lycée Français, dann in der Steiner Schule und dann in diesem Mädcheninternat. Und in der Steiner Schule kriegst du ja keine Noten, sondern Beschreibungen. Und dann stand da, das habe ich irgendwann mal jetzt unlängst gefunden, meine Zeugnisse: Kinder ihres Alters können ihr nicht gerecht werden. Wahrscheinlich wegen meiner doch nicht einfachen Kindheit war ich schon so ein, ja, also traurigerweise muss man das sagen, jetzt nicht das glückliche, verwöhnte, im Nest groß gewordene Kind, sondern doch in harten Verhältnissen aufgewachsen Kind, ja. Um mal jetzt sich alle fragen, was meint die denn? Meine Mutter war halt immer Künstlerin, hat 3 Kinder in 2,5 Jahren gekriegt. Vater hat sie verlassen. Eltern haben sie nie unterstützt, keine Freundinnen. Hat da um ihr Überleben gekämpft und hat da, ja, eigentlich zeitlebens das nicht verwunden, dass mein Vater sie verlassen hat und hat auch gemeint, wir wären der Grund, ein bisschen, die Kinder. Und damals war das ja noch nicht so mit therapeutischen, psychologischen Ansätzen über Kindererziehung. Also da war noch, lass mal euphemistisch sagen, ein rauer Wind in den Familien.
Dadurch, dass sich deine Eltern haben scheiden lassen, kann ich mir vorstellen, dass du auch früh in so eine Selbstständigkeit kommen musstest. Also ich weiß nicht, in welchem Alter.
Was kaum jemand weiß, ist, dass nach der Trennung von meinem Vater meine Mutter sehr gelitten hat und es sehr schwierig ist und wir alle drei erstmal 2,5 Jahre im Zentralkinderheim der Stadt Wien waren. Also ich tatsächlich auch eine Heimgeschichte habe, was kaum jemand weiß. Und erst so mit 4, 5 sind wir alle drei wieder zurück zu meiner Mutter gekommen.
Und dieses Intermezzo als kleines Kind, also mitzuerleben, dass die Eltern sich trennen, aber dann auch in so ein Kinderheim zu kommen, wirst du wahrscheinlich verantwortlich machen für bestimmte Kräfte, die in dir gewütet haben, Wut, Enttäuschung.
Du, ich habe das sehr spät erst erfahren, dass ich überhaupt in dem Heim war. Das wurde lange Zeit nicht thematisiert, aber ich habe mir als junges Mädchen immer gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Okay, das denkt wahrscheinlich jedes junge Mädchen irgendwann. Aber als ich dann erfahren habe, dass ich dann ein paar Jahre als wirklich ein sehr kleines Mädchen in einem Heim war, hat das für mich im Nachhinein sehr viel erklärt. Und ich glaube, dass dieser Teil meiner Biografie natürlich auch etwas dann mit meinem Wesen im Nachhinein zu tun hatte und hat.
Und warum erzählst du das jetzt, wenn du sagst, dass das eigentlich kaum jemand weiß?
Naja, ich denke, an meiner Biografie kann man sehen, dass alles möglich ist. Also wurscht, was du für eine beschissene Kindheit hast oder ob du jetzt Schulabbrecherin bist oder wirklich schwierige familiäre Verhältnisse hast. Am Ende liegt es in deiner Hand und du bist frei, aus deinem Leben das zu machen, was du willst.
Was ja gar nicht so untypisch ist für Menschen, war Essen für dich jemals Trost beispielsweise?
Ich glaube, Essen ist für jeden in irgendeiner Situation Trost, weil es dich nährt. Schon allein, wenn du Hunger hast, ist Essen Trost. Und ich glaube, ich weiß nicht, war es die Lebensgier oder war es der Hunger, Essen war sehr wichtig für mich. Aber ohne diese Schäden oder ohne diese Überhöhung oder ohne diese
Essstörung, auch keine Essstörung.
Null.
Nee, hattest du null. Ja.
Ich war einfach nur sehr oft gierig und ich hatte und habe immer doch einen, wie sagt man so schön, einen süßen Zahn. Also ich österreichische Mehlspeisen habe ich immer geliebt.
Aber wenn ich dich jetzt nach einem Gericht deiner Kindheit frage, nach einem ganz typischen Essen, das dir einfällt.
Es ist Grießbrei, den ich mir selber gemacht habe.
Wie hast du ihn dir gemacht?
Naja, Milch erwärmt, Grieß reingerieselt, bis er eine Pampe war. Wenn es zu sehr pampig war, dann einfach nochmal Milch reingeschüttet, gerührt, dass keine Klümpchen bestehen und dann am Ende Zucker rein und dann sehr oft noch rote Marmelade. Da konntest du so eine billige Marmelade in Pappbechern zu einem halben Kilo kaufen. Und wenn ich mal was anderes machen wollte, dann Rosinen oder
in den Grießbrei.
Zimt, ja. Mhm. Alles, was so in der Küche noch, was ich da so gefunden habe.
Wenn du das heute so isst, würdest du, also ich weiß nicht, tust du das oder hast du es ganz lange nicht gemacht?
Grießbrei, witzigerweise letzte Woche, weil es gibt noch eine bessere Erinnerung, das habe ich nie gemacht und meine Mutter auch nicht, aber die habe ich in irgendwelchen Horts oder Schulen oder so gegessen. Grießschmarren. Und zwar ist das so ein zerbröselter Grieß, der so richtige Blätschen hat, muss
man
sagen.
Was sind Blätschen?
Naja, so, ja, wie soll man sagen? So eine Art, also nichts Breiiges, sondern eher was Knödeliges.
Ja, okay.
Oder Nockeliges. Und dazu dann ein Zwetschgenröster oder Marillenröster, also irgendeine Art von Kompott oder Stachelbeerkompott. Und das wurde dann angezuckert und das hast du dann so, das hättest du ein bisschen mit der Gabel aufspießen können, den Schmarren. Also
ja.
Das war sowas, eher so eine festere Angelegenheit. Und so im Nachhinein fand ich das so super. In irgendeiner Zeitung habe ich gelesen, Omas Grießschmarren muss ich dann gleich machen. War aber nicht das, was ich aus meiner Kindheit kannte.
Ja.
War noch immer viel zu flüssig. Also dachte ich mir, ich muss mir jetzt mal, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man das macht, ich muss mir jetzt mal ein Rezept suchen, wie ich das mache.
Ja, aber manchmal gelingt es ja nur sehr selten, wie das auch bei Gerüchen ist. Das sind ja immer nur so Bruchteile von Sekunden, die man so gerne Wir sind ja so verwöhnt, wir können heute alles mit unseren Smartphones aufnehmen oder fotografieren, aber Gerüche und dieses Geschmacks, diese Erinnerung an früher, die so ganz kurz vorbeifliegt, das ist, vielleicht könntest du das mit diesem Grießbrei und dieser ganz billigen Marmelade, die du wahrscheinlich aus freien Stücken gar nicht mehr kaufen würdest.
Also ich würde mir heute, glaube ich, also seit 30 Jahren würde ich mir nicht in einen Grießbrei, also manchmal habe ich dann noch ein Kakaopulver eingerührt. Mhm. Das war dann der Schoko-Grießbrei. Das würde ich, glaube ich, heute nicht mehr machen, weil mir das wäre ja zu picksüß. Und ich mache mittlerweile, esse ich eigentlich nur noch selbstgemachte Marmeladen oder hausgemachte Marmeladen. Das wäre mir zu süß. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ab und zu einen Grießbrei zu machen. Aber dann würde ich irgendwie wahrscheinlich einen Kompott dazu machen. Und es ist jetzt nicht so, dass mir dann die Tränen in die Augen schießen, weil ich den Grießbrei esse. Ich habe einfach so viel Grießbrei gegessen, weil das Schnellste, das Einfachste, das Billigste war, was Bab satt macht.
Werbung. Dollar, Yen, Euro. Alles, naja, ich will jetzt nicht sagen Pillepalle, aber die wahrhaftige, offizielle, globale Währung lautet Feedback, Likes, Bewertungen. Ferienwohnungen, Quarkspeisen, Lederschuhe, Singlebörsen, Kinofilme, alles wird immerzu von allen bewertet. Wäre es dann nicht eigentlich am wichtigsten, die Bewerter, also uns alle, erstmal zu bewerten? Um überhaupt zu klären, ob man dieselbe Sprache spricht, ähnliche Werte hat, die gleichen Dinge meint. Nein, das geht natürlich nicht. Dafür bräuchten wir verbindliche ethische und ästhetische Maßstäbe und wer will die aufstellen? Schön wär's. Dieses System ist zum Scheitern verurteilt, aber es läuft wie Bombe. Und es führt dazu, dass vor einigen Jahren plötzlich das Superdessert von der Speisekarte meines österreichischen Lieblingsrestaurants verschwand. Als ich die an Himbeersahne liegenden Marillenknödel zum ersten Mal aß, schossen mir augenblicklich Tränen in die Augen. Wenn es einen Himmel gibt, ein Paradies, die Verheißung, dann war klar, ja, so würde das alles schmecken. Ich wäre auch im Leben nicht darauf gekommen, die Portion zu teilen oder mal auf eine andere Nachspeise auszuweichen. Daher fühlte es sich an, als sei ich mit dem Kopf gegen eine Glastür geknallt, als mir der Wirt eines Abends sagte, die Marillenknödel seien aus, weg von der Karte. Einem Gast hätten sie nicht geschmeckt, was dieser der Welt mitteilte, und dieses negative Urteil sei dann auch noch sehr prominent platziert worden, sodass die Gesamtbewertung des Restaurants extrem negativ beeinflusst wurde. Nein, das könne man sich heute als Gastronomiebetrieb nicht mehr leisten. Mensch, dachte ich, es wird doch immer irgendjemanden geben, dem irgendwas nicht passt und nicht schmeckt. Und mir wurde einmal mehr bewusst, wie sorgsam jede und jeder von uns mit diesem Instrument Bewertung umgehen sollte. Wer nun aber wissen möchte, wie Marillenknödel schmecken, der kann ja mal einen Ausflug auf die österreichische Dr. Oetker-Seite machen. oetker.at. Das Rezept wurde dort übrigens dreimal bewertet und zwar jeweils mit der vollen Punktzahl. Und wem das alles zu österreichisch ist, der findet unter oetker.de über 1100 Rezeptideen unter dem Stichwort Dessert. Zurück zu diesem aufregenden Lebensweg kurz nachdem du Wien verlassen hast. Du bist, kann man sagen, durch Europa getrampt oder ist das, ja,
hab ich.
Du bist irgendwie Taekwondo Kontakt Weltmeisterin, wie heißt das richtig?
Nee, Berliner und Schleswig-Holsteinische. Und
für mich ist das die Welt. Du bist Taekwondo. Wie ist denn
Vollkontakt?
Warum war das für dich?
Das war meine Therapie. Ich war eigentlich so ein unglückliches Mädchen und hatte so viel Aggressionen und Wut in mir. Und außerdem wollte ich nicht, dass irgendjemand das mich körperlich bedrohen kann. Und dann habe ich gedacht, ich tobe mich aus bei Taekwondo. Ich weiß, also das fand ich toll, weil ich wusste, das ist nicht nur wie bei Boxen, nur die Hände. Das fand ich unangenehm, jemand mit der Faust ins Gesicht zu knallen. Mhm. Aber bei Taekwondo machst du das mit dem Fuß und mit der Faust gehst du nur zum Rumpf.
Na das?
Und es ist extrem fordernd. Also es ist, du bist so fit, wenn du das wirklich machst.
Du bist mit 23 Mutter geworden und wann bist du in Berlin gelandet?
Zum ersten Mal mit 17.
Aber jetzt langfristiger, glaube ich, mit Mitte 20, oder?
Nee, dann bin ich wieder abgehauen nach einem halben Jahr. Dann war ich ein halbes Jahr nochmal in Wien und dann bin ich nochmal gekommen, mit 18.
Mit 18?
Endgültig.
Und hast dort dein Catering aufgebaut. Ich glaube, 1990 ungefähr war das, kurz nach der Wende.
Nee.
Hast du diesen Transporter, diese Gulaschkanone?
Ja.
Na, erzähl du vielleicht, ich mache offenbar zu viele Fehler aus der Erinnerung. Erzähl mal.
Also ja, das ist nicht so interessant. Davor hatte ich eine Mehlspeisenfirma, aber unangemeldet. Und habe dann gemerkt, das geht nicht, weil ich zu erfolgreich war. Ich muss das jetzt weiß machen und anmelden. Davor war ich Sozialhilfeempfängerin, weil ich einen kleinen Sohn hatte und keine Ausbildung und nichts und auch keine Unterstützung, auch keinen Vater dazu. Und dann war ich einmal auf einmal da, wo ich nie sein wollte. Mhm. Also nichts gelernt, keine Beziehungen, geschieden, jung, nicht einmal den Führerschein und dann eben jetzt so alleinerziehende, so Underdog-Mutter sozusagen, die von der Sozialhilfe lebt. Und das war so für mich, nachdem ich immer gedacht habe, ich bin was Besonderes und besonders toll und die Welt wartet auf mich, war das der harte Realitätscheck auf dem Boden.
Was hättest du dir denn gewünscht, wenn man dir in dem Moment, wäre jetzt die Fee vor dir gestanden und hätte gesagt, Sarah, was möchtest du? Wie hättest du dein Leben illustriert?
Ach, ich hätte gern jeden Monat 2.000-3.000 Euro gehabt, dass ich unabhängig bin und mich nirgends anbiedern muss und dass ich keine existenziellen Nöte habe. Und
aber hättest du nicht dann tatsächlich auch gekocht? Wärst du nicht auch diesen Weg mit deiner Affinität für Lebensmittel? Ich weiß es nicht.
Also ich meine, das war ja, irgendwann hätte ich dann gemerkt, dass natürlich alleine keine existenziellen Nöte zu haben jeden Monat, was für mich ja der Gipfel des Luxus, der Gipfel der Erfüllung eines Lebens gewesen war, weil ich ja auch aus einer armen Familie kam und wir nie Geld hatten und ich immer irgendwie herumgekräpelt habe und dann eben als Sozialhilfeempfängerin noch 3 Mark, was machst du jetzt damit? Kaffee kaufen, gönnen oder doch lieber ein Leibbrot, war das also in meiner kleinen Vorstellung sozusagen die Basis jeglicher Freiheit, sagen wir mal so.
Ja, klar.
Und natürlich wäre das dann irgendwann einmal so gewesen, wenn es so gewesen wäre, hätte ich gemerkt, ja, wie lang kann man denn nichts machen oder was mache ich mit meinem Leben? Wie geht's denn weiter? Womit fülle ich denn das? Will ich jetzt wirklich jahrelang irgendwie um 11 Uhr aufstehen und dann depressiv in der Gegend rumschauen? Also irgendwann würdest du ja sicher an den Punkt kommen, dass er sagt, was für eine Vergeudung von Lebenszeit und von Möglichkeiten. Ich glaube, das hätte schon ein bisschen gedauert, vor allen Dingen, weil ich glaube jetzt im Nachhinein, dass ich zu der Zeit eigentlich auch depressiv war. Ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube, ich war, also gut, vielleicht ist also nicht chronisch depressiv, dass ich gar nicht aufstehen konnte, das gibt's ja auch, sondern so eine leichte Depression, ja. Ich hatte keinen Antrieb, ich habe viel zu lang geschlafen. Ich war überfordert mit dem Leben. Ich war überfordert mit dem Aufräumen. Okay, das bin ich manchmal jetzt noch. Also das ist so, weißt du, das war ich bin nicht aus dem, manche stehen auf, springen aus dem Bett um 7 Uhr in der Früh und sagen, hurra, hier bin ich, Leben.
Ich bin so.
Ja.
Das ist schrecklich, ne?
Es regnet. Wurscht.
Ja.
Ja. Ich habe heute einen beschissenen, egal. Ich schaue in den Himmel und weiß, Gott und die Menschen lieben mich.
Nein, aber jeder kennt das, wenn alles Moll ist. Es ist alles irgendwie Moll und es ist, als wenn so schwerer Stoff auf allem liegen würde. Und wenn sowas dann nicht ein Tag ist oder 2 Tage, sondern wenn das so in Folge ist, ist das natürlich echt schwierig. Also da hat man auch Angst vorm Leben, kann ich mir vorstellen.
Nee, Angst nicht. Das wäre ja schon wieder ein Gefühl gewesen. Sondern kann ich morgen drüber nachdenken oder was soll's? Ich meine, wenn du wirklich arm bist, ja, und einen kleinen, frisch geschlüpften Sohn hast und keine Freunde und in einer Einzimmerwohnung lebst mit Klo am Gang und ohne Nasszelle, sondern immer dann ins Prinzenbad gehst, um mal ein Bad zu nehmen und keine Waschmaschine, weil kein Geld, sondern zum Münzautomaten. Das ist ja eine Realität, da hast auch nicht die Kraft, dir vorzustellen, was wäre, wenn, ja, weil Du bist so beschäftigt, diesen Alltag irgendwie zu überstehen und zu meistern. Und das absorbiert so viel, nicht zu wissen, wie du das nächste zahlst oder wie du wieder einen größeren Strampelhose brauchst, so ungefähr, dass das eine ganz eigene Realität ist. Und sehr viele, deswegen kann ich das so gut verstehen, ja, die sagen, ja, die ganzen Hartz-IVler, die haben eh so viel Zeit. Die könnten ja jetzt stundenlang kochen. Ja, theoretisch schon, aber praktisch eben nicht, weil du so gedrückt bist, dass du nicht die Kraft und die Freude aus dir selber hast, zu sagen, so, jetzt aber.
Ja, verstehe ich. Du hast dann aber aus einem glücklichen Impuls heraus diesen Schritt irgendwann machen können. Du hast ihn gemacht, um dieses... Springen wir gleich mal zu diesem Film-Catering, mit dem ich dich zumindest zum ersten Mal wahrgenommen habe. Du hattest davor ja schon eine Geschichte, du hast davor schon diese Mehlspeisenfirma? Nein, wie hast du
ja, Mehlspeisen. Na, eigentlich der Schritt aus dieser ganzen Situation war, dass ich als, ehrlicherweise als Hilfssekretärin kann man da nicht dazu sagen, bei einem Freund meines Vaters angefangen habe, der gesagt hat, du musst Schreibmaschinen schreiben können. Und nachdem ich da 1,5 Jahre lang zu Hause versumpert bin in meiner Depression und auch nicht gewusst habe, wie ich da jemals wieder rauskommen soll, weil ich kein Interesse, keine Freuden, keine Leidenschaft für irgendeinen Beruf entwickelt, nicht einmal eine Ausbildung angefangen habe, auch Schulabbrecherin war, dachte ich, das ist, oh, jetzt wird mir hier was angeboten, das könnte der Einstieg wieder in ein normaleres Leben sein. Und dann habe ich mir so eine Seite ausgedruckt mit einer Tastatur, weil ich hatte ja kein Geld für eine Schreibmaschine, und habe mir dann selber beigebracht, Schreibmaschinen zu schreiben nach dem Buch. Und habe den dann belogen und habe gesagt, ja klar, kann ich das, ja. Und das war eigentlich das, was heißt eigentlich, das war mein Weg zurück in eine eigene Autonomie, muss man sagen. Und da habe ich dann 1,5 Jahre lang gearbeitet und dann, ach, okay, wahrscheinlich, naja, also, aber voller Willens jetzt irgendwie was zu leisten, obwohl das wirklich der falsche Job für mich war. Und der hat mir dann, also ein Freund, muss man sagen, ein Bekannter, hat mir dann eine Annonce hingelegt nach 1,5 Jahren aus dem Tagesspiegel, wo stand, ein junges, kreatives Werbeteam sucht eben solche Köchin. Und schwuppsdiwupps fiel es mich an und da sagen, das will ich machen. Dann habe ich mich beworben und da 2 Tage Probe gekocht und es war so lustig, weil ich habe mich zuvor noch nie beworben gehabt und war mir sicher, ich komme da jetzt und sie nehmen mich, ja. Und weil ich aber keine Ahnung hatte von Bewerbungen überhaupt, damals war ich ja sehr jung und auch ganz good looking, hatte eine Freundin, die Schneiderin war und die hatte mir so, weiß ich noch, so ein russisches, dunkelviolettes Jackerl, hinten länger, vorne ganz kurz, so ein Ruschis, so ein bisschen wie das, ne?
Ja,
mit schwarzen, falschen Pelzbesatz. Also ich wollte mich halt schön machen, habe das angezogen und hatte dann so einen schwarzen Mini-Unterrock. Also der war oben ganz eng und dann war der so geschuppt wie so ein Tütü, aber sehr kurz. Und ich habe gefunden, man sieht nicht, dass das ein Unterrock ist und deswegen habe ich den als Rock immer angezogen. Und das Ganze wurde komplettiert von schwarz, dunkelroten, gefakten Fell-Pomps. Bin da so hingegangen, um mich als Köchin zu bewerben.
Aha.
Und das Erste, was ich hörte bei der Aufnahme war, suchen wir ein Model oder suchen wir eine Köchin? Und dann habe ich aber die Chance gekriegt, Probe zu kochen und habe dann ganz viele verschiedene Sachen gekocht und habe da so einen Rausch mich reingesteigert und habe dann den Job gekriegt. Und habe dann im Nachhinein erfahren, dass es durchaus noch andere gab, die sogar mir nicht unähnlich waren, auch attraktive junge Mädels, die auch sehr gut kochen konnten, was ich zum Glück nicht wusste, weil dann hätte mein Selbstbewusstsein wäre vielleicht im Keller gewesen. Und dann hatte ich auf einmal einen Job, der mir Spaß gemacht hat und die einzige Bedingung war, um 1 Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen. Wann ich anfange, was ich mache, wurscht, hier ist dein Budget. Go. Und das habe ich mit großer Freude und mit großer Leidenschaft gemacht. Und nach 1,5 Jahren habe ich gemerkt, immer für die gleichen 15 kochen ist irgendwie fad. Und auf einmal, auf dieser Basis, habe ich dann Blut geleckt, für mehr Leute zu kochen. Dann bin ich aber noch mit meinem Sohn Arthur nach Thailand gefahren, 3 Wochen. Und dann hatte ich dort die Ruhe und dann bin ich zurück und dann habe ich schnell Taekwondo trainiert und dann habe ich meinen Kreuzbandriss geholt und dann lag ich wochenlang flach im 5. Stock ohne Aufzug.
Du hattest die Ruhe oder die Ruhr?
Nein, die Ruhr.
Okay, ja.
Also ich war sehr geschwächt und dann lag ich da flach und dann habe ich gedacht, okay, was will ich mit meinem Leben machen? Und das Ergebnis war dann, ich muss ja nicht von Job ausgehen, ich kann mir ja auch einen erfinden. Was würde ich denn wirklich gern machen? Und dann dachte ich, also gut, ich will, schreiben wir mal auf, ich will gern reisen. Ich will eigentlich immer nur 3 Wochen arbeiten und dann 3 Wochen Urlaub haben. Ich will kochen und zwar nicht im Restaurant, weil das ist wirklich ein Knochenjob. Ich will Künstler bekochen. Und da sich die Maler und die Schriftsteller nicht im Rudel getroffen haben, und eh kein Geld hatten, dachte ich, Schauspieler. Mhm. Ich will Schauspieler in der Wüste oder in den Alpen, Heidi, bekochen und dann die drehen da 3 Wochen und dann habe ich wieder 3 Wochen frei und dann kommt der nächste Film. Also so völlig naiv habe ich mir das so vorgestellt. Und dann dachte ich, jetzt brauche ich noch für die Wüste und für die Alpen eine mobile Küche. Weil da gibt's ja niemand, die müssen mich dann ja nehmen. Und dann, ich hatte ja noch immer kein Geld und dann dachte ich, wer kann irgendwie, ich brauche eine gebrauchte mobile Küche, wer kann das haben? Und dann habe ich so nachgedacht und dachte, Katastrophenschutz. Und dann ist mir eingefallen, NVA.
Die NVA, die Nationale Volksarmee.
Genau, war gerade in den Knien und dann habe ich da angerufen, weiß ich noch, Information bitte Kfz-Stelle NVA und dann bin ich in Strausberg gelandet. Da war ein Offizier und dann habe ich gesagt, guten Tag, mein Name ist Wiener. Sagen Sie, ich habe eine Frage, haben Sie eine mobile Küche, die ich kaufen kann?
Und
schweigen.
Diese,
Und da sagt er, eine? Ja.
Super, die hast du gekauft.
Ohne jemals LKW fahren zu können, natürlich.
Wir unterbrechen für meine Lieblingsrubrik Entweder oder. Kaffee oder Tee?
Milchkaffee oder grüner Tee.
Mit echter Milch?
Mit unbedingt nicht homogen, am liebsten Vorzugsmilch, Rohmilch, nicht homogenisierter Milch, auf jeden Fall Öko-Qualität.
Rotwein oder Weißwein?
Rotwein.
Banane oder Zitrone?
Ich habe immer mindestens 3 Zitronen, weil ich Zitronen ganz oft statt Essig nehme. Aber für meinen Frischkornbrei nehme ich auch immer gerne eine Banane, eine Zermatschkarte.
Mhm. Dann gehen wir nochmal zum Frischkornbrei, gehen wir nochmal zum Frühstück. Was frühstückst du?
Das ist unterschiedlich. Also in Brüssel und in Straßburg frühstücke ich einen Frischkornbrei.
Also wenn du fürs Europaparlament dort bist?
Wenn ich unterwegs bin und dann mache ich immer für mehrere Leute was mit. Weil du viel Energie brauchst und Frischkornbrei sättigt einfach über Stunden und es ist gesund und du hast einfach, wir essen viel zu wenig Rohkost, viel zu wenig Vollkorn, viel zu wenig Obst, viel zu wenig Nüsse, das haust du da alles rein und dann schmeckt das und es ist einfach, es tut dir auch gut. Aber ab und zu hier, mein Nachbar, der hat ein paar Hühner, esse ich auch gern gekochtes Ei oder eben dieses Roggenvollkornbrot mit einem weichen Ei und ein bisschen Kräuter aus dem Garten oder ein bisschen Stückel Käse drauf. Oder ich bin Fan von gekochten Schinken und von Rosmarinschinken auch aus meinem Laden, weil der aus der Warmschlachtung kommt und nicht Nitratpökelsalz enthält.
Was ist eine Warmschlachtung?
Warmschlachtung ist eine ganz alte Tradition, ein Handwerk, dass du das Fleisch zur Wurst oder zum Schinken sofort nach dem Schlachten verarbeitest, dann ist es warm, dann brauchst du keine künstlichen Zusatzstoffe, kein Phosphat, weil es noch einen natürlichen Phosphatgehalt enthält. Das heißt, du verzichtest auf Chemie und der Schmelz ist besser und der Fleischgeschmack ist besser. Aber das kann die Industrie nicht. Also insofern würde ich ja jeden raten, jeder kleinen Schlachterei, Hofschlachterei, Weideschlachtung macht Warmschlachtung. Es könnte ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Gibt's kaum mehr.
Wir sind ja hier auf Gut Kerkow und ich habe mir auf der Homepage ein bisschen was darüber durchgelesen und da steht eben auch, hier wird mit Ruhe und Respekt geschlachtet.
Mhm.
Was bedeutet das? Also die Tiere werden sich im Zweifel nicht drüber freuen, aber werden sie anders getötet beispielsweise?
Na, wir haben schon mal keine Transportwege und unsere Rinder werden von unseren eigenen Flächen gefüttert, also mit Grasprodukten und nicht mit Soja oder mit Mais und schon gar nicht aus Übersee, wachsen hier auf, kommen durch Natursprung, also nicht durch künstliche Befruchtung auf der Welt. Mutterkuhherde steht so gut wie das ganze Jahr draußen. Manchmal auch ein paar Wochen, wenn es zu feucht oder zu nass oder zu kalt ist, dann im Stall, das mögen die nämlich auch. Auf dem Stall, da stehen dann die Bullen, die demnächst geschlachtet werden, gehen durch eine Tür und werden dort geschlachtet. Also wir haben keine Transportwege und wir sind kein automatisierter Tötungsbetrieb, wo man sagt, so alle 3 Sekunden muss jetzt irgendwie ein Lebewesen zur Strecke gebracht werden, sondern wir schlachten ja sehr wenig, eine Handvoll Rinder und 2 Handvoll Schweine die Woche, was nix ist im Vergleich zur industriellen Schlachtung. Und deswegen gehst du natürlich mit jedem Lebewesen ganz anders, achtsamer um. Mhm. Denn es ist kein Automatismus, es ist keine Routine, es sind unsere eigenen aufgewachsenen Rinder und Schweine, also die Schweine nicht, die Schweine sind Pensionsschweine, die sind erst die letzten Wochen bei uns.
Pensionsschweine, so wie Menschen ihre Hunde irgendwo hingeben, geben Bauern ihre Schweine
zu. Ja, Freilandschweine, ja, Naturland. Ja, wir hatten eigene, aber wir transformieren ja diesen Hof und wir müssen den umbauen und deswegen wird das jetzt noch dauern. Irgendwann werden wir wahrscheinlich unsere eigenen Schweine haben, aber wir wollen auch, dass die wirklich draußen sind. Und es ist nicht so einfach. Mhm. Also wesensgemäß Schweine zu halten, das braucht viel Platz und das braucht viel Achtsamkeit und viel Können.
Walnüsse oder Erdnüsse?
Walnüsse.
Lakritz oder Fruchtgummi?
Fruchtgummi. Ich kann Lakritz nicht leiden.
Junger oder alter Käse?
Junger.
Ach. Mhm. Was für Käse?
Naja, du hast ja gesagt, jung oder alt. Also ich esse auch natürlich gern alten, also ganz junger, das kommt drauf an, ich mag einfach nicht so diesen Industrie-Gummikäse, mag ich auch nicht, aber so einen jungen Frischkäse oder einen mit Kräuter oder mit Boxhornklee oder mit Koriandersamen finde ich schon sehr gut. Aber ich war noch nie der super Käseesser. Also ich bin nicht so, dass es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das muss immer in meinem Kühlschrank.
Das zum
immer
Beispiel, dabei. Super schön, dass du mir diesen Ball zu Spaß muss immer in deinem Kühlschrank sein.
Milch, frische und zwar wirklich am wenigsten bearbeitet und im vollen Fettgehalt. Ja, alles andere ist Mist, aber das ist ein anderer Vortrag. Bei mir ist immer ein Stück Parmesan, dann außerhalb sind immer ein paar Zitronen. Dann gibt's bei mir immer 5, 6 offene, selbstgemachte Marmeladen. Mhm. Dann gibt's immer Senf. Dann gibt's immer eine Menge Weißwein. Nicht für mich, sondern für Freunde. Dann gibt's ein extra Fach mit guter, handgeschöpfter Schokolade.
Oh, was für Schokolade magst du denn?
Ich esse eigentlich am liebsten Brüsseler Pralinen. Aber die Schokolade habe ich auch für Freunde. Ich habe ein paar, die sind addicted und die gehen dann immer ran und suchen sich was raus.
Die Brüsseler Pralinen, Nougat?
Es gibt ja ganz viele. Also am liebsten mag ich natürlich handgeschöpfte Schokolade. Und meine Schwester, die liebt wirklich so 80-90% zartbitter. Ich bin da wie ein Kind. Ich mag am liebsten Milchschokolade. Weiße mag ich auch nicht. Das ist ja keine Schokolade, ja. Mhm. Aber so 60-prozentig. Alles zwischen 34 und 60 ist so, ja. Hauptsache, bitte nicht, wenn es geht, nicht Industrie-Schokolade. Also der Schmelz von dieser Industrie, dieser Papp, dieser Schlier, der da auf der Zunge bleibt, ist, finde ich, unangenehm. Okay. Und dann mag ich gern Crunch-Schokolade. Also ich mag gern Karamell gefühlt und dann mag ich gern, ja, die gerösteten, das Knusprige.
Eier sind sicherlich immer in deinem Kühlschrank.
Eier, und zwar von meinem Nachbarn auch, in grün, dunkelbraun, rosé, also in verschiedenen Eierfarben.
Grün?
Mhm. Grün und blau von Araucana, von Grünlegern eben.
Grünleger?
Mhm.
Ja. Wie sehen denn Grünleger aus?
Das sind graue Hühner tatsächlich. Es gibt noch mehrere andere Sorten auch. Ja, es gibt ja so wahnsinnig schöne Hühnerrassen, die einfach so wahnsinnig schöne Eierfarben legen. Du brauchst.
Die kennen wir alle gar nicht.
Wir sind alle auf Hochleistung Hybrid gezüchtet, meistens Lohmann. Also gut, entweder sind sie weiß oder sie sind braun.
Warum sind sie eigentlich? Also wovon hängt das eigentlich ab, ob sie weiß oder braun werden?
Das hängt davon ab, na, von der Rasse. Und du züchtest sie auf Effizienz, auf Ertrag oder schnelles Wachstum, schneller Fleischansatz. Deswegen gibt es zwei Linien. Deswegen werden ja so viele männliche Küken geschreddert.
Ach Gott, dass das überhaupt, dass jemand auf die Idee gekommen, also ich versuche mir immer noch vorzustellen, wer da auf die Idee gekommen ist. Ich versuche mir vorzustellen, dass da jemand vom Landwirtschaftsministerium versehentlich in den falschen Seminarraum gelaufen ist, wo Leute mit vom Bürobedarf Pickelmeier waren und die haben überlegt, was sie mit ihren Akten machen. Wie kommt man auf die Idee, Tiere zu schreddern?
Ja gut, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee? Also wir reden jetzt von Hühnern und Hühner, da weiß man, also Legehennen, das ist ja alles ein Drama.
Ja,
na gut, wir reden ja über Essen.
Genau,
dann müssen
wir reden über Essen.
Essensqualität fängt bei der Rasse, bei der Ernte, bei dem Boden an.
Wir reden über dein Essen, also zurück zu deinem Essen. Wasser oder Saft?
Wasser.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Hm.
Ja, das ist die gefährlichste aller Fragen, die schwierigste.
Ja. Gute Frage. Ich würde es ein bisschen vom Reifezustand und von der Sorte abhängig machen. Ich nehme beides.
Gut. Joghurt oder Pudding?
Auch gute Frage. Im Sommer Joghurt.
Pudding, Vanille
Winter,
oder Schokolade?
Eher ein Hauch, eine Präferenz für Vanille.
Ja. Schokolade oder Chips?
Schokolade. Chips habe ich schon seit...
Fleisch oder Fisch?
Kommt drauf an, was, aber tendenziell, also wenn ich mich jetzt entscheiden muss, hier und heute Fisch. Gebraten, einfach, frisch, im Stück.
Du bist beim Filmteam unterwegs, crazy situation, alle irgendwie schon einen... haben alle schon eingehoben und plötzlich entsteht, es ist 3 Uhr nachts, ihr seid in Amsterdam und ihr habt Bock auf Fast Food. Hotdog oder Döner?
Hotdog, nee. Also ich weiß ja auch so viel über Döner, deswegen, boah, da muss ich aber schon schwer einen im Tee haben, dann wahrscheinlich noch eher Kebab.
Apfel oder Birne?
Ich esse viel mehr Äpfel, aber ich liebe reife, süße Birnen.
Gin oder Wodka?
Gin. Gin Tonic. Also ich bin ein Gin Tonic Liebhaber. Ich habe immer
Gin und Tonic. Und manchmal schon morgens. Hey. Spiegel oder Rührei?
Eher Rührei, aber am liebsten gekochtes.
Vom Nachbarn?
Ja.
Aubergine oder Zucchini?
Aubergine. Aber ich weiß nicht, Zucchini, das ist so der typische Supermarkt-Dreiklang. Ja, das liegt da immer.
Was ist denn deiner Meinung nach das unterschätzteste Gemüse?
Oh, was wirklich unterschätzt ist, sind schon Wildkräuter. Also Sachen, die man umsonst einsacken kann und wirklich zum Teil köstlich schmecken. Köstlich. Weißt du, was wirklich unterschätzt ist? Was total unterschätzt ist? Die Brennnessel.
Aha, na guck. Entwässernd?
Na, blutreinigend. Hat extrem viel Mineralstoffe, ist so super gesund, hilft bei der Verdauung und schmeckt so gut. Die schmeckt richtig gut, die schmeckt so köstlich, besser als jeder Spinat, besser als jeder Mangold, finde ich.
Ach guck, man hat natürlich irgendwie, wenn man damit nicht vertraut ist, sofort das Gefühl, die Vorstellung, wie dieses Brennen auf der Zunge, also die Vorstellung, dass die Schmerzen auf der Zunge die sind, die man an der Wade hat, aber das ist es natürlich nicht. Und man muss auch zusehen, dass wenn man sie zupft, dass man Handschuhe trägt und vielleicht auch nicht in Hundehöhe, in den Parks nicht in Hundehöhe geht.
Überdünkte.
Und auch nicht angepischte. Aber sag mal, wie man das am besten,
zubereitet. Du erntest das? Mein Gott, wenn man sich mal ein bisschen verbrennt, ja, je kantiger und handiger, je schmerzhafter, desto mehr Stamina hat die ja.
Bitte, kannst du das mal übersetzen?
Na, desto mehr Kraft hat sie natürlich. Sie wehrt sich, die kleine Brennnessel. Und dann tut man sie einfach mit heißem Wasser, mit kochendem Wasser übergießen, blanchieren. Dann ist da alles zerstört, da sticht dann gar nichts mehr. Und dann tust du sie einfach klein hacken, also viel mehr bitte ernten, als weil das geht ja zusammen wie der Spinat.
Wie Blattspinat wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mhm.
Und dann tust du sie in Suppen, weißt du, wo sie wunderbar ist, in Kartoffelpüree.
Oh,
Oder du machst einen Spinner.
Erzähl mal, wie du das machen. Wie würdest du das machen? Wie würdest du dieses Kartoffelpüree zubereiten? Na,
du machst einfach ein ganz normales Kartoffelpüree und tust dann die blanchierten Brennnessel, tust einen Hauch von Muskat, Salz, Pfeffer und tust sie klein hacken und runterheben.
Also gar nicht anbraten vorher, oder
doch? Na, würde ich nicht. Kommt drauf an. Du kannst sie natürlich auch noch mit kleinen Zwiebeln anbraten, Hauch von Knoblauch anbraten, aber gesünder ist es natürlich so Rind mit. Und dann machst du einen Strudel, entweder aus Strudelteig, gut, können die meisten nicht, dann Blätterteig, tiefkühl, bitte Butter und nicht irgendeine Ziehmargarine oder so ein sowas. Mhm. Und dann tust du es ausrollen und dann tust du einfach die Brennnesseln nehmen, blanchieren und dann einfach mit ein bisschen Paprika und Salz und Pfeffer und vielleicht einen Hauch Kreuzkümmel und ein bisschen Koriander. Und dann tust du ein bisschen flüssiges Butter drauf und dann tust du sie...
Flüssiges was?
Butter.
Okay.
Und dann tust du sie anschmoren mit ein bisschen Knoblauch und viel Zwiebeln, je nachdem, entweder glasig oder ruhig, ein bisschen Farbe, braun, hellbraun. Und misch das alles und dann kannst du natürlich auch noch den berühmten Ziegenkäse oder Feta reinbröckeln, wenn du willst, aber finde ich, muss man gar nicht. Und dann tust du es einfach einschlagen, rollen auf einem Geschirrhangerl und dann...
Auf
einem Geschirrtuch und dann schiebst du es in den Ofen und dann machst du vielleicht noch eine leichte Joghurt-Dip-Creme dazu. Entweder zum Beispiel mit Kapern, ich mag das so gern, oder eben so pikant mit ein bisschen Chili und Senf, wie, je nachdem, oder du machst eine leichte Mayo, aber bitte nicht fertig gekauft. Wirklich, also Mayo selber machen dauert 3 Minuten.
Schnell, sag. Wie machst du das?
Gut, ihr vielleicht 5 Minuten, aber...
Nicht so überheblich, bitte. Wir haben unglaublich schnelle Köchinnen und Köche unter unseren Hörerinnen und Hörern.
Also, super Tipp. Ich habe, glaube ich, auch ein Video gemacht. Könnt ihr mal schauen auf meinem Facebook-Dings, wenn ihr sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Ich muss das sehen visuell. Aber ansonsten ein ganzes Ei, ein Gelbei, ein Teelöffel Senf, ein bisschen erhalberte Zitronensaft rein, Salz. Und dann einfach mit einem Pürierstab reinhalten in ein hohes Gefäß und dann langsam erstmal ganz wenig Öl reintröpfeln. Nicht zu starkes Öl, also es kann schon Olivenöl, aber dann habt ihr den Geschmack, ob Rapsöl oder Walnussöl, habt ihr eben diesen Geschmack drinnen. Also eher neutrales Öl und dann aufmontieren. Die Kunst, das Einzige, was passiert ist, ihr müsst einfach diese Öl-Wasser-Emulsion miteinander verbinden. Mhm. Wenn ihr sagt, sehr lustig, ich habe es gemacht, das ist getrennt, das ist geflockt, das schaut Mist aus, kein Problem. Entweder probiert ihr dann ein bisschen eiskalte Wassertropfen dazu zu geben und das nochmal, dann bindet es manchmal wieder. Und wenn es gar nichts wird, weil ihr total verpfuscht habt, dann fangt ihr wieder von vorne an und tut nicht das Öl jetzt in diese Basis rein, die ich euch gerade gesagt habe, sondern die missglückte Mayo. Und dann habt ihr es wieder ganz cremig und fein.
Guck mal, super, okay. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie deine Küche aussieht. Würdest du sie mit wenigen Sätzen beschreiben können?
Ja, ich wohne in einem Mondhaus.
Entschuldige, also, ein Mondhaus?
Na, also ein Mond, in einem Mondholzhaus. Das heißt, dieses Holz ist zu einem bestimmten Zeitpunkt geschlagen, besonders robust. Also ich wohne in einem Prototyp von einem Holzhaus, was 36 Zentimeter Vollholzwände hat. Kein Ständerbauwerk, aber auch kein Blockhaus, sondern schaut aus wie ein Haus. Ist aber komplett unbehandelt, weder geölt noch gewachst. Da ist also das pure nackte Holz überall, außen und innen. Und deswegen riecht's immer so wahnsinnig gut. Ich heize nur mit Holz, mit einem Grundofen und da liegen meistens entweder Holzböden, Dielen oder eben handgeformte Fliesen, weil ich ja so ein Handwerksfan bin. Deswegen versuche ich möglichst alles. Die Lampen sind von einer Freundin, die Porzellanlampen macht und so. Und die Küche ist eingebaut. Ich habe viele große Fenster, weil ich gern Licht mag. Jetzt kann ich natürlich angeben und was zu sagen, ihr könnt das eh nicht nachprüfen. Es schaut so cool aus. Die Küche ist eingebaut.
Das ist ein Jacuzzi, der wird natürlich durch Solarpanel betrieben, klar.
Na, ich habe einen Gasherd und ich habe eben einen, an meinem Grundofen habe ich auch tatsächlich einen Holzherd. Weil für Gulasch oder so, für sowas, wenn du es lange kochen musst, kannst du auch Holz nehmen, das ist so köstlich. Gibt's halt nicht mehr, das wollte ich unbedingt haben. Und dann habe ich so eine Küchenzeile, die also ins Wohnzimmer schaut und ein riesiges Holzregal mit kleinen Fächern, das bis oben hingeht und da stehen lauter selbstgetöpft, also nicht von mir, aber selbstgemachte Schüsseln, weil ich Schüsseln liebe und geflochtene Schüsseln aus Afrika, aus Asien, aus Südamerika, weil ich einfach wieder Handwerk mag. Und dann steht eine kleine Getreidemühle, weil ich mein Mehl selber mahle. Und dann gibt's einen riesen Kühlschrank, weil unten müssen ja dann der Wein drinnen sein.
Natürlich.
Und manchmal auch Obst und viel Gemüse, je nachdem.
Dein Essplatz ist der in der Küche, auf einer breiten Fensterbank, mit Blick auf ein Feld?
Nein, mein Essplatz ist dadurch, dass die Küche sozusagen im Wohnzimmer ist. Also es ist so ein Wohnküche. Ist mein Essplatz an einem Holztisch, wo aber meistens Tischtücher von Blaudruck oder Reversdruck drauflegen, handgemachte, was aber auch mein Arbeitstisch ist. Und ich schaue in meinen Garten, geradeaus schaue ich auf eine Reihe von Sträuchern und Bäumen und rechts, mein Grundstück ist abfallend und dahinter ist ein Stadtsee, ein kleiner.
Oh, wie schön.
Ja. Ja, toll. Und ich schaue auf ganz viele, auf eine kleine, ja, das klingt jetzt so toll. Ich meine, wie gesagt, verbal kann man das so krachen lassen, also es ist jetzt nicht alles so.
Motorjacht?
Nein, es ist nicht alles so groß. Ja, ich schaue auf Obstbäume.
Das ist doch aber,
und
das ist doch
mein
toll.
Kräuterbeet,
das ist
und
doch
auf ein kleines
Hochbeet. Darf ich dich zu deinem Kräuterbeet? Ich ahne zwar, in welche Richtung diese lebensbejahende Antwort gehen wird, aber so viele Menschen kämpfen mit den Schnecken, die ihre Kräuterbeete
es gibt Schnecken,
zerstören. Ja. Was machst du damit?
Es gibt Schneckenzäune. Also ich habe noch ein extra großes Gemüsebeet, da habe ich einen Schneckenzaun drumherum.
Wie sehen denn Schneckenzäune aus, wenn ich das frage?
Das ist einfach so ein Blech, 20 Zentimeter hoch, das eine 30 Grad Winkel oben hat, sodass die Schnecken zwar hochkriechen können, aber nicht um diesen Grat rüberklettern können.
Mhm. Ich dachte, die können alles. Nein.
Zum Glück, das können sie nicht.
Interessant,
gut. Und dann gibt's natürlich auch bei Hochbeeten auch noch Kupferbänder. Ich weiß nicht, ob das was bringt.
Wenn sie mit Strom versorgt sind schon.
Nee, einfach weil sie nicht gern über Kupfer kriechen.
Aha.
Also ich muss dir sagen, bei meinem Gemüsebeet, das habe ich schweineteuer toll mit so einem Eichenholzzaun, habe ich so einen extra kleinen Gemüsegarten machen lassen und dieses schweineteure Schneckenbeet da installieren lassen und jetzt sind trotzdem Schnecken drinnen. Also, und bei meinem Kräuterbeet, da kommen die nicht, da habe ich nichts drumherum. Und wenn das jetzt, es ist ja immer nur ärgerlich bei den Erdbeeren oder so, ich habe so viele Kräuter, da habe ich kein Problem mit
Du könntest
Schnecken.
Doch hier diese ganzen Laufenten haben. Also in der Stadt wird es ein bisschen schwierig, aber es gibt doch diese etwas komischer als normale Enten aussehenden
Laufenten.
Das geht nicht.
Ja,
das geht nicht wegen der Katzenkühe.
Weil ich eigentlich nicht das immer zu Hause bin, sondern fast immer unterwegs.
Ich verstehe.
Und ich finde, es ist auch ein hartes Commitment, also Verantwortung für andere Lebewesen. Ich bin ja Imkerin. Also das ist noch gerade, da haben wir ein Agreement, die Bienen und ich. Die dürfen machen, was sie wollen und müssen sich dann halt auch selber helfen. Und das machen sie sehr gut. Und ich komme nur ab und zu und mache dann so, weil ich ihnen Schutz gewähre und schaue, dass sie nicht verhungern und sie einmal behandle, kriege ich ihren restlichen Honig. Aber die überwintern auf ihren Honig. Das ist, finde ich, so eine Win-Win-Situation. Aber jetzt Enten.
Hätte ja sein können. Ich stelle mir dein Leben vor wie eine... Weiß ich nicht, wie ich es mir vorstelle, aber auf jeden Fall mit vielen Menschen drumherum, die auch Lust haben, mal vorbeizukommen und den Laufenden zwischendurch mal ein paar, weiß ich nicht,
Maiskörner hinzuhauen.
Ein paar
Schnecken.
Genau. Okay. Wir haben es schon fast geschafft. Gibt es Wobei, du bist wahrscheinlich in der Position, darauf am besten antworten zu können, weil du natürlich auch als Köchin, als erfahrener Mensch, der mit Lebensmitteln immer irgendwie experimentiert, kaufst du dir wahrscheinlich immer mal zwischendurch irgendwelche Sachen, die es neu gibt. Hast du für dich in deinem Haushalt irgendeine Anschaffung schon mal gemacht, kann auch schon Jahre zurücklegen, wo du sagst, das war komplett überflüssig?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Naja, ich habe einen Hang zu Töpfen. Wie viel Töpfe braucht man denn?
Wie viele hast du? Was denkst du? Ist das so, wie andere Frauen Schuhe haben? Ach, oder was denkst du?
Naja, so viel. Nein. Also so 300 Töpfe habe ich nicht. Ach, sagen wir mal so, ich habe...
Sei ehrlich, ich komme im Zweifel und zähle sie nach.
Ich liebe sie aber auch alle, ja. Es gibt ja so schöne Töpfe. Naja, ich habe nicht mehr als 20, 30. Ich habe einen Hang überhaupt zu Messern. Obwohl, da habe ich nicht so viele, ja. Aber ich habe.
Hast du ein Lieblingsmesser?
Ich habe meine eigene Messerserie von Pott, die ist wirklich toll. Und
der kann das schon von sich sagen. Ich habe meine eigene Messerserie.
Habe ich ja mitgestaltet, ja. Designt. Und die ist noch immer, weißt du, du siehst das ja erst nach 10, 15 Jahren, ob die Sachen eine Qualität haben. Ich habe immer versucht, ich habe auch bei Ries eine Backlinie gemacht, auch schon vor ewigen Zeiten. Ich bin so jemand, der nicht... Wow, ja, wow, das knallt aber und das springt dir ins Auge und das ist jetzt so modern und so fancy und so super designt, sondern ich design lieber Dinge, wo ich denke, oh, das hat noch in 30 Jahren, noch in 50 Jahren, kannst du vererben.
Ich habe das Wort Pfanne kein einziges Mal gehört.
Pfannen liebe ich auch, aber lustigerweise, also Pfannen brauche ich auch öfters, aber mein Herz
schlägt für Töpfe.
Ja. Weißt, Töpfe, ich meine, ein Topf ist ja nicht ein Topf. Weißt du, es gibt Töpfe, die rühren mich so, was ihre Form.
Du, rühren, in dem Zusammenhang ist das Wort rühren doppelt lustig. Erklär mir mal, was du...
Na, es gibt doch so ein Topftöpfe. Weißt du, diese ganz alten Emailtöpfe, in verschiedenen Größen. Es gibt so tolle Töpfe. Es gibt einfach die Schnabeltöpfe und die Kasserollen und die ganz einfachen und dann die bunt glasierten und die emaillierten. Also ich habe fast nur emaillierte Töpfe. Es gibt die, die schwer sind. Es gibt die mit Glasdeckel. Es gibt die mit, wo die Griffe eingearbeitet sind. Es gibt die Metallgriffe. Plastik kommt mir nicht ins Haus. Es gibt konische Töpfe. Es gibt 1-Liter-Töpfe, Milchtöpfe. Also ich finde, es gibt die schwarze und braun und dann drin gibt es welche, die sind drinnen blau und außen schwarz und dann innen weiß und außen braun und dann rot. Also
ja.
Töpfe sind einfach toll. Und dann gibt's noch verschiedene Deckel dazu.
Auch noch.
Gewölbt.
Ich sehe dein Gesicht jetzt seit vielen Minuten, aber so gestrahlt, hat es tatsächlich nur ganz kurz, also das Wort Mondhaus und Natursprung gesagt. Ich glaube, dass ich meine Töpfe jetzt wahrscheinlich mit ganz anderen Augen sehen werde, vielleicht mit schwereren Augen und vielleicht muss ich auch anfangen, diesen Blick auf Töpfe zu entwickeln. Du hast ja völlig recht, so wie du es beschreibst. Ja, gut.
Weißt du, das Lustige ist, ich habe eine Schwäche für Töpfe. Auch für Kellen übrigens, für Schöpfkellen, aber habe ich nicht so viele, aber nur für schöne. Mhm. Und ich habe eine Schwäche für Messer und für mich ist das so der Gegensatz dieses, weißt du auch, das Yin-Yang-Prinzip, das Weibliche und das Männliche so ein bisschen. Also ein Topf ist einfach so ein
das Weibliche?
Mütterliches Prinzip.
Aha, das Bewahrende?
Es nimmt auf und es ist, weißt du, es gibt dem Ganzen eine Struktur, eine Form und ein Kleidchen sozusagen für einen Inhalt. Also Töpfe sind toll.
Gut. Wenn das jetzt hier ein gemeinsames Essen gewesen wäre und wir würden jetzt zu diesem, wir hätten die Rechnung schon beglichen wahrscheinlich und es hieße ja, Rest geht aufs Haus, möchten Sie ein Dessert? Wenn ja, welches? Etwas Süßes oder eine Käseplatte, ein Cappuccino, ein Espresso, ein Schnaps.
Und zum Schluss das Dessert.
Was würdest du nehmen? Wie würdest du das beenden?
Dessert, kein Espresso, dann kann ich nicht schlafen, weil es ist ja wahrscheinlich schon 1 oder 2 Uhr nachts. Auch kein Schnaps, also da schnell sich mal ein Schnaps hinter die Binde zu kippen, hat für mich irgendwie noch nie so einen Sinn gemacht, muss ich sagen. Ja, ich meine, fast überall kriegst du jetzt irgendwie, das ist auch so fad, irgendwie so irgendeine Mousse Schokolade oder irgendeinen Schokoladenkuchen mit einer Kugel Eis oder kalt warm, ja, immer irgendwas Warmes mit leicht temperiert mit einer Kugel Eis. Ich weiß nicht, wann diese blöde Mode aufgekommen
ist. Ich liebe diese Mode. Du würdest natürlich einen einfachen guten Brandenburger Apfel vorziehen, oder?
Nein. Um Gottes Willen. Wenn, dann würde ich einen super leckeren, guten Apfelstrudel vorziehen.
Ja, gut, aber der muss auch wirklich gut sein, finde ich.
Ja, oder, weißt du, worauf ich Bock hätte? Na. Einen Marillenknödel.
Oh Gott, mit Himbeerschaum, Hilfe. Marillenknödel sind so, so gut.
Und zwar aus Erdäpfelteig, nicht aus Topfenteig. Also da bin ich nicht, mit Erdäpfelteig bin ich nicht die Meisterin, aber mit Topfenteig mache ich dir die besten Marillentopfenknödel, die aber nicht mit Erdbeerschaum, das ist schon wieder so fancy. Ich würde mit Butter, mit geklärter Butter machen, das finde ich am besten. Also ganz, ganz reduziert.
Puristisch, Gott, aber du spürst schon, dass was mit mir passiert, dass mein Gesicht jetzt so wie ein Marillenknödel strahle ich gerade, gut. Ja,
geht doch nur als Hauptspeise, brauche ich gar nichts.
Okay. Sarah, ich danke dir, dass du uns hier empfangen hast. Und du weißt das nächste Mal, wenn wir uns sehen, du weißt, du musst mir nicht deine Top-Sammlung zeigen, aber ich will diese Knödel von dir haben.
Aber gut. Ich stehe in deiner Schuld.
Tschüss.
Tschüss.
Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
Mann, hab ich eine scheiß Angst, wie das ausgeht.
Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates...
Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jebsen noch ganz anders.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren, ja oder nein?
Ja! Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Er war der Rockstar und ich war Fan.
Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt im Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre.
Ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kaschrau Beros. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.